Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Die Psalmen, eine Sammlung von Liedern und Gebeten aus vergangener Zeit. Hat dieses Buch uns heute noch etwas zu sagen? Wie können wir sie heute noch verwenden? Und welche Schätze und Weisheiten können wir in diesem Buch entdecken? Mit diesen Fragen wollen wir uns in diesem Quartal beschäftigen. Tauche mit uns ein in das Buch der Psalmen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Ja, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, Zuhörer und Zuhörerinnen, ich freue mich, dass wir heute weitermachen dürfen im Buch der Psalmen. Letzte Woche haben wir so einen groben Überblick bekommen über, wie das Buch der Psalmen eingeteilt ist, wer so alle mitgeschrieben hat an diesem Buch und was Sinn und Zweck der Psalmen ist. Heute wollen wir uns etwas genauer mit ein paar Psalmen beschäftigen. Ich freue mich, dass wir hier eine bunte Gruppe sind und ich möchte uns kurz vorstellen. Ich beginne hier zu meiner Linken mit der Carmen, dann ist hier der Wilhelm, die Esther und der Martin. Ich bin die Yvonne. Wir wollen miteinander jetzt Edelsteine hervorgraben aus dem Buch der Bücher und wir wollen Gott noch vorher einladen. Unser treuer Heiland, du guter Hirte, danke, dass wir hier wieder in dieser Runde zusammensitzen dürfen, dass wir dein Wort aufschlagen können und dass wir darüber nachdenken können, was du uns darin verborgen hast, an Schätzen, die uns in unserem Leben durch schwierige Situationen durchtragen können. Heute wollen wir uns damit beschäftigen und so bitte ich dich, dass unser Gespräch nicht nur uns zum Trost wird, sondern auch vielen, die das hören und anschauen werden. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, meine Lieben, wir haben letzte Woche darüber nachgedacht, was die Psalmen zu unserem Gebetsleben beitragen können. Ich wäre sehr gespannt, von euch zu hören. Ihr wart ja in der letzten Runde nicht dabei. Welche persönlichen Erfahrungen ihr mit einem Psalm schon gemacht habt in eurem Leben?
Also mir gefällt der Psalm 27 gut. Ich schlage den gerade mal auf. Der eine Vers hier, denke ich, ist für mich so ein zentraler Vers geworden. Wobei ich sagen muss, Psalmen waren für mich immer so Postkartentexte und die haben ja gar nicht so viel gesagt früher. Und jetzt merke ich, dass plötzlich mein Leben aus Postkarten besteht, weil dass solche Verse wie Psalm 27, 4 sind. Eins habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen und um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Der ist für mich wichtig geworden, weil ich gerne über das Heiligtum als Thema nachdenke. Aber der Vers hat mich darauf hingeleitet, in dem theologischen Thema Heiligtum einfach die Freundlichkeit des Herrn zu entdecken. Und der Psalm spricht mich an, weil er mir sagt, das Wesen des Herrn, das ist wichtig. Das zu sehen ist wichtig.
Dankeschön.
Ja, ich würde sagen, ich habe jetzt nicht einen konkreten Text, da habe ich eher die Sprüche, die mir da auch praktischer was sagen. Aber die Natur und diese Verbindung zwischen Natur und dem, was Gott mir sagen will, die finde ich ganz oft in den Psalmen. Und dieses, ja, seine Augen aufheben zu den Bergen. Und auch wenn ich dann dort bin in der Natur, dann fallen mir diese Texte wieder ein und auch der tiefere Sinn ein Stück weit. Einfach diesen Weg finden und leiten und diese Geborgenheit darin. So, das ist beruhigend und einfach so ein Fundament auch.
So schön, wieder ein Grund, warum wir sie uns doch merken sollten und wir sie auswendig lernen sollten.
Da ist bei mir auch, also Psalm 4, Verse 9, also nur der Vers 9 ist es eigentlich in zwei Teilen. Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne, sagt Martin Luther. Ich habe vor einigen Jahren Bibel gewechselt auf Schlachter jetzt. Und die Luther-Texte, die ich in meiner Kindheit gelernt und gelesen habe, die sind immer noch genauso drin. Und das sind schon, wenn ich zum Beispiel am Abend unruhig bin oder so, dann fällt mir dieser Vers ein. Und dann kommt diese Ruhe. Und das ist wirklich auch jahrzehntelang eigentlich jetzt schon so.
So schön.
Ich muss sagen,
kannst du uns noch was sagen?
Ja, ich muss sagen, dass es mir ein bisschen wie Martin lange Zeit schwer fiel, mit dem Psalm was anzufangen. So als eher rational denkender Mensch war das mir dann doch etwas zu poetisch, dass ich, oder zu emotional. Und als junger Mensch findet man sich vielleicht auch nicht in allen Lebenssituationen wieder, muss ich dazu sagen. Also man hat vielleicht noch nicht dieses Leid erlebt, was die Schreiber hier erleben. Aber mit mehr Lebenserfahrung merke ich doch, wie voll die Psalmen sind von Inhalten, die weit über poetische Feinheiten hinausgehen. Mhm. Und zu Beginn unserer Ehe haben meine Frau und ich uns vorgenommen, einige Psalmen zu studieren. Und das hat uns wirklich sehr geholfen. Und ich glaube, da ist für jeden was dabei.
Sehr schön, ich danke euch. Ja, diese Woche geht es ganz besonders um die Verzweiflung, die Psalmschreiber zum Ausdruck bringen in den Psalmen und wie sie damit umgehen. Das ist nämlich ganz spannend, ganz anders, als wenn wir verzweifelt sind. Und so wollen wir ein paar dieser Lieder genauer anschauen. Ich würde sagen, wir starten mit Psalm 44. Und Carmen, da würde ich dich gern bitten, dass du, ja, wir trauen uns das jetzt einfach, dass du den ganzen Psalm mal durchliest. Er hat 27 Verse. Also wer immer zuhört oder zuschaut, darf gerne die Bibel mit aufschlagen und mitlesen.
Hat Gott sein Volk verstoßen? Gott, wir haben mit unseren Ohren gehört, unsere Väter haben es uns erzählt, was du getan hast zu ihren Zeiten, in alten Tagen. Du hast mit deiner Hand die Heiden vertrieben, sie aber hast du eingesetzt, du hast die Völker zerschlagen, sie aber hast du ausgebreitet, denn sie haben das Land nicht eingenommen durch ihr Schwert, und ihr Arm half ihnen nicht, sondern deine Rechte, dein Arm und das Licht deines Angesichts. Denn du hattest Wohlgefallen an ihnen. Du bist es, mein König und mein Gott, der du Jakobs Hilfe verheißt. Durch dich wollen wir unsere Feinde zu Boden stoßen, in deinem Namen niedertreten, die sich gegen uns erheben. Denn ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen und mein Schwert kann mir nicht helfen, sondern du hilfst uns von unseren Feinden und machst zu Schande, die uns hassen. Täglich rühmen wir uns Gottes und preisen deinen Namen ewiglich. Warum verstößt du uns denn nun und lässt uns zu Schanden werden und ziehst nicht aus mit unserem Heer? Du lässt uns fliehen von unseren Feinden, dass uns berauben, die uns hassen. Du gibst uns dahin wie Schlachtschafe und zerstreust uns unter die Heiden. Du verkaufst dein Volk um ein Nichts und hast mit ihrem Kaufgeld nichts gewonnen. Du machst uns zu Schmach bei unseren Nachbarn, zu Spott und Hohn bei denen, die um uns her sind. Du machst uns zum Sprichwort unter den Heiden, lässt die Völker das Haupt über uns schütteln. Täglich ist meine Schmach mir vor Augen und mein Antlitz ist voller Scham, weil ich sie höhnen und lästern höre und muss die Feinde, die rachgierig sehen. Dies alles ist über uns gekommen. Und wir haben doch dich nicht vergessen, an deinem Bund nicht untreu gehandelt. Unser Herz ist nicht abgefallen, noch unser Schritt gewichen von deinem Weg, dass du uns so zerschlägst am Ort der Schakale und bedeckst uns mit Finsternis. Wenn wir den Namen unseres Gottes vergessen hätten und unsere Hände aufgehoben zum fremden Gott, würde das Gott nicht erforschen? Er kennt ja unser Herzensgrund. Doch um deinetwillen werden wir täglich getötet und sind geachtet wie Schlachtschafe. Wach auf, Herr! Warum schläfst du? Werde wach und verstoß uns nicht für immer. Warum verbirgst du dein Antlitz, vergissest unser Elend und unser Drangsal? Denn unsere Seele ist gebeugt zum Staube, unser Leib liegt am Boden. Mache dich auf, hilf uns! Und erlöse uns um deiner Güte willen.
Dankeschön. Was würdet ihr sagen, in welcher Situation wurde dieser Psalm geschrieben? Versuchen wir das mal ein bisschen herauszuarbeiten.
Ich glaube, das ist gar nicht so leicht. Ich muss sagen, ich finde den Psalm besonders. Also ich muss zugeben, der war mir noch gar nicht so vertraut, dieser Psalm. Ich habe den diese Woche gelesen und da war ich zweimal überrascht, weil zweimal so ein Plot-Twist auftaucht. Wir haben erst so ein Lob Gottes und ich dachte mir, okay, das ist so ein üblicher Psalm, der Gott lobt. Und dann plötzlich ab Vers 10, warum verstößt du uns denn nun? Und dann kommt diese ganze Klage. Und auch das ist vielleicht nicht ganz ungewöhnlich. Aber dann ab Vers 18 stellt der Psalmist fest, dass sie zu Unrecht verstoßen sind. Und das finden wir, glaube ich, sehr selten. Weil in der Regel finden wir natürlich immer wieder, dass Gott sein Volk auf zum gewissen Grad verstößt oder einer gewissen Sache preisgibt, weil sie seinen Bund verlassen haben. Und hier steht jetzt das Gegenteil. Und trotzdem widerfährt ihnen das. Und das kommt uns jetzt, glaube ich, nicht so oft vor im Alten Testament. Deswegen ist die Frage, glaube ich, sehr gut, auf welche Situation sich das beziehen könnte.
Du hast gerade Psalmist gesagt. Wer hat denn überhaupt diesen Psalm geschrieben?
Die Söhne Korahs. Mhm.
Ja, gute Psalmdichter, ne? Die vielleicht David schon angestellt hat und nachher auch noch am Tempel waren. Die waren poetisch unterwegs. Da gibt es ja einige von den Korachitern, nächster Psalm und so weiter. Es wäre interessant, diese Teile, die ja auch in den verschiedenen Bibeln als Teile da sind, mal hinzulegen und dann zu fragen, wie würdest du sie anordnen? Ich hätte jetzt gesagt, das, was hier der zweite Teil ist, Vers 5 bis 9, würde ich als letztes nehmen. Denn die Psalmen enden ja dann zum Schluss meistens mit dieser Zusage, ja, aber Gott wird uns befreien. Und das ist hier gerade andersrum. Ich glaube, das ist so ein bisschen, William, was du meinst. Das überrascht mich sehr, dass er erst diesen Ausblick hat mit, jawohl, wir werden siegen. Und dann geht er hin, wir sind aber verstoßen. Dann, wir sind zu Unrecht verstoßen. Und Herr, warum schläfst du? So ganz anders. Das spiegelt eine Situation wieder, glaube ich, die ich auch manchmal kenne, wo ich weiß, Gott wird siegen, aber in der jetzigen Situation sieht es überhaupt nicht so aus. Und dann kann man das manchmal auch nicht zum Schluss sagen, sondern zum Schluss bleibt nur die Frage übrig, wann wachst du auf?
Ja, der Schluss ist die Bitte. Also mach dich auf und komm uns zu Hilfe. Oder fast der Imperativ. Also es ist ein Imperativ. Aber es ist, die Zuversicht scheint ihm rational gegeben zu sein. Aber in der Situation jetzt hat es nicht das letzte Wort, die Zuversicht. Sondern es ist eher so, mach jetzt was, weil...
Wieso ganz anders bei den anderen Psalmen?
Ja.
Und warum?
Ich glaube, es irritiert uns auch, weil wir einfach diesen Schluss automatisch machen, Gott ist gerecht und deswegen passt es nicht. Es hat eine schiefe Optik und das empfinden wir ja auch ganz stark. Also Ungerechtigkeit und Gott steht drüber und der macht's gut. Und ich glaube, dieses Ausharren dann und diese Durststrecke, bis es gut wird, ja, das fordert heraus.
Mhm. Ich frage euch, traut ihr euch so mit Gott zu reden?
Ich wollte gerade sagen, es ist für mich so ein echtes Gebet. Also es ist nicht so dieses, ja, aber Gott, ich weiß, du wirst es gut machen und so wie uns ja auch, was ja gut ist, das so zu sehen. Aber da hast du halt wirklich dieses Vakuum am Schluss, wo Gott handeln muss, fast.
Also ich glaube, wenn man ehrlich ist, dann betet man dieses vielleicht sogar öfters wie die anderen. Also bei mir geht es so, also der spricht mir da richtig aus dem Herzen, dieser Psalm. Ja, ich weiß zwar, wie du sagst, es ist mir gedanklich bewusst, Gott wird siegen, aber trotzdem wünsche ich mir, er würde das in meinem Leben jetzt dann machen, sei es mit Krankheit, sei es mit einer schwierigen Situation. Und da ist es halt eben nicht immer so, Carmen, wie du anspielst für andere, dass man das so brav durchhält und ganz disziplinmäßig sagt, ja, ja, wir, lieber Gott wird schon alles richtig machen. Ja, das ist nicht so einfach, finde ich, für mich.
Aber was ich so besonders finde dran ist, dass er, obwohl er jetzt da so viel erlebt und eigentlich, oder er, die Söhne Korachs, ja, obwohl sie in so einer schlimmen Situation sind, sie diese Zuversicht, von der ihr gesprochen habt, oder dieses Zutrauen, sie werfen es nicht weg. Wir sehen das eben im Vers 18. Ja, wir haben dich nicht vergessen, wir haben deinen Bund nicht verraten, unser Herz ist nicht zurückgewichen, obwohl sie das alles erlebt haben. Und auch dann machen sie Gott keinen Vorwurf und sie wissen, er ist doch ihre einzige Hilfe. Und sie sagen, bitte komm und hilf. Und sie sagen nicht, na, also jetzt suche ich mir eine andere Lösung, weil du hast mir jetzt nicht geholfen, also gehe ich jetzt woanders hin. Nein, sie sagen nur, bitte komm und mach, wir warten auf dich, anders geht's nicht. Und das finde ich so besonders, weil wir so oft, wenn wir dann das nicht erleben, dass Gott eingreift, eben dann enttäuscht sind von Gott. Und eine Enttäuschung, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber eine Enttäuschung kann ich hier nicht erkennen. Vielleicht diese, sie können es nicht verstehen, aber sie wissen, das habt ihr schon öfter gesagt vom Verstand her, ja, sie wissen, Gott ist gut, all die Wunder, die er getan hat. So beginnen sie ja auch, vielleicht um sich auch zu helfen, indem sie sich daran erinnern. Ja. Aber sie sagen doch, Herr, komm du uns zur Hilfe, steh auf, erlöse uns um deiner Güte willen. Sie sagen da nicht, weil wir waren ja so gut und haben deinen Bund gehalten. Und da muss, also für mich kommt auch am Ende, obwohl es mit dieser Frage endet oder mit diesem Imperativ, kommt das Vertrauen raus, sie wissen, Gott wird ihnen helfen. Sie wissen nur noch nicht, wann und wie. Und sie können nicht verstehen, warum sie in dieser Lage sind, weil sie sich nichts zu Schulden haben kommen lassen. Aber es ist Gott, ja?
Ich glaube, manchmal ist es auch dieses, ich weiß, dass Gott gütig ist, aber ich weiß auch, dass es vielleicht nicht immer so ausgeht, wie ich es mir wünsche.
Ja.
Und in dieser Not, also ich habe das gerade heute erlebt für eine Lappalie. Also es hat was nicht funktioniert und ich habe gehofft und gesagt, lieber Herr, lass das jetzt bitte machen. Aber gleichzeitig habe ich gewusst, wenn es nicht so ist, wird es auch anders gut sein, auch wenn ich es mir anders wünsche.
Ja.
Und das haben wir auch erfahren. Also das ist, seine Wege sind nicht immer unsere Wege, aber wir haben einen Plan für uns. Und dieses, das zu akzeptieren und zu sagen, vielleicht geht es jetzt nicht gut aus. Also ich weiß, dass Gott da ist, aber vielleicht geht es trotzdem nicht so aus, wie ich es mir gerade wünsche. Dann ist zwar das im Hinterkopf irgendwann mal, ja, es wird trotzdem gut sein, aber es fühlt sich halt gerade nicht so an.
Ja.
Ich finde auch, dass eine Spannung bleibt offen. Also so dieses absolute Vertrauen, das ist natürlich, glaube ich, auch das, was ich mir wünsche, was diese Leute zeigen. Dann könnte ich mich an dem aufrichten und sagen, das sind andere Leute, die haben das gezeigt. Aber dann sind das vielleicht doch Psalmen, die tatsächlich mir Worte geben, die ich in meinem Leben dann auch finden darf.
Ja.
Ich darf sagen, wir sind gebeugt, bis wir im Staub lagen. Ich meine, hier sind immer wir. Aber da gibt es ja auch ein paar Verse, die sprechen von ich und mein. Das sind ganz persönlich. Ne? Wir kriechen am Boden und kommen nicht mehr hoch, Vers 26. Ich meine, wer würde sowas Gott sagen hier im Gebet vor der Gemeinde? Ne? Da merke ich schon, das sind ehrliche Gebete. Und da kommt danach aber zunächst einmal nichts. Oder doch? Weil du Luft holst.
Na, ich habe noch was hinzufügen wollen, weil und das, was Sie da immer formulieren, ist ja etwas, was oft umgekehrt ist. Du hast vorher gesagt, am Schluss erlöse uns um deiner Gnade willen. Das stimmt. Aber dazwischen sagen Sie, wir haben doch an dir festgehalten. Und was ist jetzt? Ja, also eigentlich umgekehrt, weil oft ist ja so, ja, wir sind abgewichen und du bist gnädig.
Das ist Daniel, ne?
Genau,
so,
genau. Und hier ist es so, dieses, ein bisschen dieses ältere Sohn beim verlorenen Sohn-Syndrom. So dieses, ich war immer da, Gott, und jetzt spüre ich die nicht. Ja, das gibt's ja nicht. Also so, und eben dann am Schluss und am Anfang, das ist ja so eine Klammer, erinnert er sich dran, dass Gott gnädig ist und uns erlösen wird. Das ist definitiv da, aber es ist wirklich dieses Vakuum eines gläubigen Menschen, Gott vielleicht in einer kritischen Situation genau dann nicht zu spüren.
Wenn man jetzt genau hinschaut, schau mal in Vers 19, unser Herz hat sich nicht von dir abgewandt. Genau. Wir sind mit keinem Schritt abgewichen. Dann heißt es bei mir in 20, das also kann nicht der Grund sein, dass du uns zerschlagen hast. Dann fragt man sich, was ist denn jetzt der Grund? Mhm. Und dann komme ich weiter und stelle fest, Vers 23, nein, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Also das klingt jetzt so wie, weil ich mich an dich festhalte, deswegen habe ich diese Probleme. Das ist also nicht jetzt mein Missfallen, meine Sünde, sondern ich halte ja auch manchmal an Gott fest und das bereitet dann in unserer Gesellschaft Probleme.
Ist das nicht genau diese, du hast vorhin von einer Spannung gesprochen, ist das nicht genau die Spannung, wir jetzt hier werden noch nicht umgebracht um unseres Glaubens willen, aber die Spannung, dass wir eben auf dieser Seite der Ewigkeit noch nicht alles erklären können? Ich finde, die kommt hier sehr gut zum Ausdruck. Und trotzdem, und das ist das, was für mich besonders ist an diesem Psalm, kommt mit keinem Wort, dass er sich deshalb von Gott abwendet. Und das ist für mich das Schöne, ja. Das, was mich auch ermutigt, auch wenn ich manches nicht verstehe und ich manche Fragezeichen habe, an Gott festzuhalten. Denn er wird aufstehen uns zur Hilfe und uns erlösen um seiner Güte willen.
Ja. Du liebst es, das aufzulösen.
Ja, ich liebe das.
Ich liebe die Spannung am Ende, Yvonne.
Und wir können beides lassen. Oh.
Vielleicht ist auch das
Man hält trotzdem fest, natürlich.
Genau.
Was bleibt uns denn auch anders übrig? Das ist der Punkt. Wohin sollen wir gehen?
Genau, auch ein Psalm.
Ja, aber trotzdem, es verkrampft sich ein bisschen etwas im Herzen. Und das darf auch sein, glaube ich.
Absolut. Ja? Du wolltest was sagen zuerst, Wilhelm?
Nein, nicht so richtig.
Vielleicht ist die Erlösung auf einer anderen Ebene. Vielleicht, also das ist ja am Schluss wie so, erlöse uns. Ja? Also es kann ja auch sein, dass diese Situation, also das ist ganz ehrlich mein vielleicht manchmal kleingläubiger Ausweg in Gebeten, dass ich wirklich versuche, auch schon im Gebet zu sagen, Gott, und wenn es nicht ist, dann weiß ich, du wirst mich am Ende...
Weil du eh schon nicht damit rechnest.
So, aber das ist eben manchmal auch kleingläubig. Ja? Das ist so schwierig. Ja. Und ich habe hier auch so ein bisschen das Gefühl, er sagt, und dann sagt er, und erlöse uns um deiner Gnade. Ich weiß, es wird am Schluss okay sein. Und das ist für mich, muss ich ehrlich sagen, in meinem Leben auch so. Ich hab auch wirklich immer gewusst und auch Gott darum gebeten, dass es am Schluss gut sein wird. Das war so. Aber in einer Situation den festen Glauben zu haben, dass Gott einem jetzt hilft, das fehlt mir manchmal. Und das empfinde ich, es klingt so gläubig, aber es ist vielleicht eher kleingläubig. Versteht ihr, was ich meine?
Aber ich finde, der Psalmist oder die Psalmisten, die machen es ja hier genau andersrum. Ich habe gar nicht den Eindruck, dass sie zufrieden sind mit der Situation und sagen, und wenn du uns im Leid dahingehen lassen willst, solange wir dir treu bleiben, dann wird es wohl gut sein. Die sagen, eigentlich sagen die, so wie es gerade ist, darf es eigentlich gar nicht sein. Das ist völlig widersprüchlich. Und deswegen sagen sie jetzt nicht, jetzt entferne ich mich von Gott, sondern deswegen gehen sie extra hin und sagen, ich meine, das finde ich schon fast herausfordernd zu sagen, Gott, warum schläfst du? Also sie sagen dann, bitte führ jetzt deinen Teil aus. Und das ist eigentlich das, worauf wir noch warten, weil das ist jetzt das Logische, was folgen muss. Also sie geben sich gar nicht zufrieden mit dieser Situation, so wie wir es manchmal tun, wie du gerade sagst. Was ich übrigens auch nicht verkehrt finde, weil Gott hat niemals versprochen, uns jedes Gebet zu erfüllen. Und deswegen ist es, glaube ich, diese Demut zu sagen, dass Gottes Wille geschehe, auch nicht verkehrt. Aber ja, ich wünsche mir trotzdem auch manchmal diesen Glauben, dass sie sagen, genauso wird es jetzt eintreten, so wie ich jetzt bete.
Ist eine Spannung. Aber ist okay. Die macht unser Glaubensleben auch ein Abenteuer. Gehen wir zu einem anderen Psalm. Einer, der in dieser Woche in der Lektion thematisiert wird, ist der Psalm 22. Der ist noch ein bisschen länger, aber er ist es wert, dass wir auch diesen Psalm ganz lesen. Und ich darf dich bitten, Wilhelm, den Psalm 22 mit uns zu lesen.
ein Psalm Davids, vorzusingen nach der Weise, die Hirschkuh, die früh gejagt wird. Ich werde jetzt lesen und nicht singen. mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus, und rette ihn, hat er gefallen an ihm. Du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen, du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an, du bist mein Gott von meiner Mutterschoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke, eile, mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere. Du hast mich erhört. Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet. Ehret ihn, ihr alle vom Hause Jakob. Und vor ihm scheuet euch, ihr alle vom Hause Israel. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er's. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Welt enden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Heiden. Ihn allein werden anbeten alle, die in der Erde schlafen. Vor ihm werden die Knie beugen alle, die zum Staube hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen, dem Volk, das geboren wird. Denn er hat's getan.
Dankeschön. Historisch einzuordnen, du hast ja schon gelesen, der Psalmschreiber hier ist David. Ist dieser Psalm entweder während der Zeit entstanden, wo er von Saul verfolgt wurde, oder während der Rebellion durch Absalom. Beides also Situationen oder Zeiten im Leben von David, wo er wirklich dem Tod ganz nah war. Sehr existenziell. Welche Glocken läuten bei euch, wenn ihr das lest oder hört?
Es ist gefühlt Jesus, der Autor. Also, es ist unglaublich, wie visionär das ist eigentlich von David. Und wie sehr das passt auf das, was Jesus dann passiert ist.
Warum kommt uns das denn so in den Sinn? Jesu Leben und vor allem sein Leiden und seine letzten Stunden. Warum?
Ich glaube, ein Grund ist dafür, dass in den Evangelien glücklicherweise nicht wir das uns immer nur selber denken, worauf die sich beziehen, sondern dass oft geschrieben steht, damit die Prophezeiung erfüllt würde und so weiter. Mhm. Und da wird sich auch auf Psalm 22 bezogen.
Es war für mich so ein neuer Gedanke. In der Lektion stand das so, dass Jesus diesen Psalm am Kreuz gebetet hat.
Ja. Beginnt ja mit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja.
Es scheint wirklich so.
Das ist irgendwie selbstverständlich, denke ich doch, oder? Wenn ich zu euch sage, der Herr ist mein Hirte, dann geht in unseren Köpfen das auch gleich weiter, hoffe ich zumindest. Ne? Ja. Und das ist der Psalm davor. Und wenn Jesus sich so mit den Psalmen beschäftigt hat, dann hat er das auch drin. Ne? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir hören da auf, bei den Evangelien da einfach weiterzudenken. Aber wir müssen den Psalm mitdenken, um was es da alles geht. Dann merkt man, wie gut es zutrifft. Ja. Man merkt auch die Hoffnung an dieser Stelle, die Hoffnung, die wohl Jesus Christus zum Ausdruck bringen will. Ne? Aus den Toten hast du mich errettet. Ja. Dann bekommt der Psalm nicht so ein, oder ich muss so sagen, der Verlassensruf Jesu bekommt dann nicht so einen starken, dunklen Charakter, wie wir ihm manchmal geben.
Ja, vor allem, weil dieser Psalm ja auch positiv endet mit dem, bei mir steht, denn er hat es getan. Ich glaube, in der Schlachter-Übersetzung steht, dass er es vollbracht hat. Und das erinnert uns natürlich auch wieder an Jesu Worte am Kreuz.
Vielleicht können wir anhand dieses Psalms kurz drüber sprechen, wie seht ihr das mit der Inspiration der Psalmen? Denn einerseits ist das jetzt ein Gebet oder ein Lied, das David zu Gott betet, oder ich muss schon fast sagen, er schreit zu ihm in seiner Not. Andererseits sagen wir jetzt, das ist Prophezeiung, die sich dann sogar wortwörtlich erfüllt hat. Wie seht ihr das? Ist das jetzt vom Menschen oder ist es von Gott eingegeben oder wie funktioniert das?
Ich glaube, es ist einmal mehr genau das, dass es bestätigt wird, dass es ein inspiriertes Wort ist und dass Gott Menschen gebraucht und sie als Werkzeuge einsetzt und sich das aber trotzdem, also sein Wille da widerspiegelt und dass es inspiriertes Wort ist. Das ist einfach eine zusätzliche Bestätigung.
Du möchtest was sagen, Martin?
Ich finde es wie eine geniale Co-Autorschaft. Ich stelle mir das jetzt sehr plastisch vor, dass Jesus Christus als Sohn Gottes im Himmel, der Heilige Geist wirkt an David, der schreibt da was auf, ne? Und dann schreibt er was auf und dann kommt dann David in den Sinn, Moment, vielleicht können wir das noch anders ausdrücken. Ne? Dann streicht er das durch und schreibt dann hin, Füße und Hände durchgraben. Weiß vielleicht gar nicht, warum er dieses Bild wählt, aber das passt ganz gut. Ne? Und ich will jetzt nicht sagen, Christus freut sich im Himmel, ja? Aber er merkt, das ist es, das ist, er beschreibt das, was kommen wird. Und ich denke schon, dass das so eine geniale Koarbeit ist von menschlichem und göttlichem Geist, die da etwas zustande bringen, was dann diesen visionären, prophetischen Charakter hat.
Kann Gott uns inspirieren, wenn wir beten? Passiert das bei uns auch, dass Gottes Geist durch uns spricht, wenn wir beten?
Wie verstehst du inspirieren? Dass die Worte, die ich sage,
diese Co-Autorschaft
sind?
Ja, bleiben wir bei der Co-Autorschaft. Passiert uns das heute noch? Kann das passieren?
Naja, man kann es ja nur in der Retrospektive auch sagen. Es ist ja hier auch so, wir wissen heute, die wir auch die Evangelien kennen, wie krass das vorhersehend war. Ich glaube nicht, dass dem David das bewusst war. Ich glaube, dass Gott wirklich da einfach ihn prophetisch reden hat lassen, ohne die Auflösung, die wir kennen, zu kennen.
Und trotzdem wurde es ja auch schon in den Kanon aufgenommen, des Alten Testaments, noch bevor die Erfüllung dann in Jesus da war. Ja? Das heißt, es wurde auch damals schon als inspiriertes Wort angesehen. Und ich glaube, wir, also Es war für mich auch ein neuer Gedanke, letzte Woche und diese Woche in der Lektion, dass auch unsere Gebete, dass der Heilige Geist durch uns sprechen kann, wenn wir beten. Ja, es ist nicht nur so, dass wir hier drinnen inspiriertes Wort finden, das auf jeden Fall, aber der David hat hier gebetet zu Gott und es war inspiriert. Es waren trotzdem nicht seine Worte. Ja, und das sehen wir hier ganz deutlich in diesem Psalm. Also ich glaube, wir dürfen ruhig auch wegkommen von dem, dass wenn wir beten, wir nur unsere Worte verwenden. Wisst ihr, was ich meine? Und vielleicht hilft uns das auch, wenn wir manchmal solche aufgeschriebenen Worte beten und uns selbst zu eigen machen, dass wir inspiriertes Wort beten. In der letzten Runde hat jemand gesagt, ein Teilnehmer, dass sie sich Formulierungen aus den Psalmen nimmt, um das eigene Gebetsleben zu bereichern, weil wir sonst in unseren Formeln bleiben, Formulierungen bleiben. Und ja, ich möchte euch einfach mitgeben als Gedankenanregung. Es hat mich seitdem beschäftigt.
Ich glaube, es ist prinzipiell auch so, dass ja, das ist ja das, was ich mit mir, mit dem ich mich beschäftige, das prägt mich. Und das ist ja auch die Verheißung in der, im Wort Gottes, dass ich sage, wenn ich mich ihm nahe, wenn ich in seinem Wort studiere, dann verändert es mein Herz und das macht was mit mir.
Genau.
Und ich glaube, das haben wir auch immer wieder mal erlebt, dass dann irgendwas wird dir aufs Herz gelegt und du sagst etwas und du merkst dann später, das hat irgendwen anders, der hat das jetzt genau gebraucht.
Genau.
Und ich glaube, in dem Sinne,
das ist auch inspiriert
von Gott. Und selbst verändert es einen natürlich auch. Ja.
Wolltest du auch noch was sagen, Martin?
Ich sehe immer.
Ja, ich sehe immer, dass du ansetzt.
Ich überlege gerade, ich bin vielleicht zu sehr im Theologischen drin. Für mich ist Inspiration so, Gott übermittelt Botschaften durch einen Menschen, anderen Menschen. Das wäre für mich jetzt so Inspiration. Und es mag schon sein, dass manches Mal, wenn ich etwas bete und mit Leuten bete, dass das, was ich dann sage, mir nachher jemand sagt, das hat mich jetzt richtig getroffen. Mhm. Dann könnte das sein. Also auf den Fall kann das sein, kann ja. Manchmal nehmen Leute auch die Inspiration in Anspruch für Dinge, wo ich, wenn ich sie höre, denke, ich würde es jetzt nicht als illuminiert betrachten. Ich habe gerade am Wochenende ein Gebet gehört, wo ich dachte, also ich weiß nicht, ob das gut war, so zu beten. Da muss man einfach vorsichtig sein. Aber ich glaube, was ich raushöre, was ihr meint, ist, Gott kann meine Gedanken lenken und mir Gedanken eingeben, die ich so ohne das Gebet nicht gehabt hätte. Und das glaube ich schon, das geht.
Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das verstehen, dass die Psalmen so sind. Mhm. Denn es ist Gottes Wort. Aber es ist ursprünglich ein Gebet eines Menschen oder mehrerer Menschen zu Gott. Und trotzdem ist es inspiriertes Wort von Gott. Ja. Gehen wir noch zu einem letzten Psalm, der ist sehr kurz. Zum Psalm 13. Esther, vielleicht kannst du den für uns lesen. Und schauen wir uns diesen Aufbau noch an.
Ein Psalm Davids. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt, und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat.
Das ist jetzt dieser Aufbau, den wir vorhin besprochen haben, den wir kennen. Aber was würdet ihr sagen? Es ist wieder ein Psalm von David. In welcher Situation steckt er da?
Ich schätze es vom Saul auf der Flucht, oder? Ist das Oder also ist das vielleicht, irgendwie
das historisch? Wissen wir, das wissen wir nicht genau historisch.
Aber in Todesnot ist ja auf jeden Fall, das sehen wir in Vers 4.
Ja.
Und der Feind, wie lange soll mein Feind sich über mich erheben?
Genau, es ist wieder dieses Warten, das haben wir schon gehabt. Ja? Dieses, wann endlich willst du mich wirklich immer für immer vergessen? Ich finde, in all diesen Psalmen, die wir jetzt gehabt haben, 44, 22, 13, es ist diese Ehrlichkeit, die mich fasziniert. Wir trauen uns vielleicht manchmal gar nicht, diese Dinge Gott zu sagen oder zu sagen, Gott, hast du mich vergessen? Auch wenn wir es so empfinden. Aber sie bleiben eben hier nicht stehen, die Psalmschreiber, ja? Obwohl er diese Frage stellt, wie lang, bis wann, endet er mit, ich habe auf deine Gnade vertraut und mein Herz soll frohlocken. Was macht das mit euch? Wo könnten wir Menschen, in welchen Situationen könnten wir Menschen mit diesem Psalm trösten? Wo könnte das helfen?
Es zeigt einmal, dass Menschen, die an Gott glauben, durchaus von Traurigkeit überwältigt werden können. Dass sie Kummer in ihrem Herzen tragen können. Manchmal denken wir ja, wenn ich auf Gott vertraue, dann tut mich so eine Grundfröhlichkeit durchs Leben tragen. Muss nicht so sein. Und das gibt Hoffnung für Menschen, die tatsächlich verzweifeln gerade und trotzdem festhalten. Ja. Ich erinnere mich an die Bibel einer Verstorbenen, die ich in den Händen gehalten habe. Und ich weiß jetzt nicht, ob es bei diesem Psalm, aber ganz ähnlich sicherlich, hat sie den Feind als den Krebs bezeichnet, den sie hatte. Ja. Und das hat ihr einfach Kraft gegeben in dieser Zeit, diese Texte in ihrer Situation zu lesen, mit ihrem Feind, mit ihrem Kummer, mit ihrer Traurigkeit. Und dann zu wissen, ich will trotzdem auf deine Güte vertrauen.
Ja. Und jetzt, was du sagst, du hast verstorben. Also offensichtlich ist sie diesen Krebs dann erlegen.
Ja, also in ihrem Leben hat sie Vers 6 nicht am buchstäblichen Leibe erlebt.
Das ist das, was jetzt eben beim Psalm 44 war, eben dieses auf der anderen Ebene, die Erlösung, ja, dass er wirklich diese Situation nicht löst und man aber trotzdem dann weiter lebt in der anderen Welt, also wenn er dann kommt. Also das ist
und
irgendwie...
wir wissen dürfen, dass am Ende alles gut ist. Auch wenn wir auf dieser Erde das manchmal nicht so erleben. Ja. Also ich glaube, da kommt wirklich auch sehr viel Trost raus. Ja, ich wünsche mir, dass wir aus diesen Psalmen mitnehmen können, dass wir mit Zuversicht und Ehrlichkeit zu unserem Gott kommen können. Ihm wirklich alles anvertrauen und trotzdem, dieses Dennoch, ja, trotzdem an ihm festhalten. Und so frage ich euch, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ob ihr uns die ein oder andere Erfahrung aus eurem Gebetsleben aufschreiben könnt in den Chat. Vielleicht hast du so etwas erlebt, so ein Trotzdem, wo du in tiefer Not warst und du an Gott festgehalten hast. Bitte schreib uns das, das würde auch uns ermutigen. Und ich danke dir, Martin, dass du noch mit uns beten möchtest, zum Abschluss.
Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen, dass du Menschen inspiriert hast, Worte aufzuschreiben, die durch die Jahrtausende hindurch in unseren Herzen ein Echo finden. Und auch diese vier Psalmen und die vielen anderen, die es noch gibt, können uns in unseren Lebenssituationen direkt ansprechen. Sie können Worte finden lassen, wenn wir sprachlos sind. Sie lassen Gefühle entstehen, von denen wir manchmal denken, die kann man nicht zulassen. Und sie lassen uns auf dich hinsehen, trotz allem und dennoch aller Lebensumstände. Und das schenkt Vertrauen und Trost. Ich bitte dich, dass du uns erfüllst. Und wenn jetzt jemand zusieht, der genau so eine Situation erlebt, Herr, dann bitte ich dich, dass du diese Gewissheit in sein Herz gießt, dass du siegen wirst. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!